SWR 2 Forum.
Fortsetzung folgt, warum Fernsehserien in Deutschland so erfolgreich sind. Am Mikrofon ist Carsten Umlauf. Auch die vergangene Berlinale hat es wieder gezeigt. An Fernsehserien kommt im Moment niemand vorbei. Selbst eines der größten Filmfestivals der Welt hat nun schon seit einigen Jahren einen Serienschwerpunkt im Programm. Weil das ernstzunehmende filmische Erzählen mittlerweile längst nicht mehr nur im Kino stattfindet, sondern auch auf dem Fernsehschirm, dem PC-Monitor oder dem Smartphone. Überall, wo man sich die neueste Staffel von Game of Thrones, von Top of the Lake oder was auch immer anschauen kann und möchte. Warum ist die Attraktivität von TV-Serien auf der ganzen Welt weiterhin ungebrochen? Können sie die Gesellschaft vielleicht besser abbilden als andere Kunstformen? Und wie wird sich der Fernsehmarkt in den kommenden Jahren verändern? Überbieten sich Streaming-Anbieter und etablierte Fernsehsender vielleicht, um die nächste große Fernsehserie landen zu können? Darüber wollen wir heute sprechen. Unter anderem mit Dr. Lisa Blumenberg von Letterbox Filmproduktionen in Hamburg. Frau Blumenberg, Sie waren gerade auf der Berlinale und haben Ihre neue Fernsehserie vorgestellt, Bad Banks. Unter anderem mit Desiree Nosbusch. Die Serie ist ab dem 1. März auf Arte und dann im ZDF zu sehen. Da geht es um eine junge Frau, die als Investmentbankerin Karriere macht. Mit dieser Männerwelt des schnellen Geldes und der skrupellosen Geschäfte zunächst fremdelt und sie dann komplett für ihre Zwecke nutzt. Wie ist das Thema in Ihnen gereift und wann wussten Sie, daraus machen wir eine Fernsehserie?
Das Thema der Hochfinanz ist bei mir wirklich in der Spätfolge der Finanz- und Bankenkrise 2008. Und ein Bild hat sich bei mir eingebrannt damals, als nämlich Angela Merkel und der damalige Finanzminister Peer Steinbrück quasi gefühlt Hand in Hand vor die Presse getreten sind und sozusagen an die Bevölkerung appelliert haben, lassen Sie Ihr Geld auf der Bank, wir garantieren allen Sparer und Sparerinnen, die Einlagen sind sicher. In dem Moment, da habe ich sehr deutlich gespürt, oh mein Gott, so schlimm ist es schon. Und gleichzeitig war ich dankbar für dieses Schauspiel, weil es uns Sicherheit gegeben hat und wirklich der Bankenrun auch nicht eingetreten ist. Und sich mit diesem System der Hochfinanz zu beschäftigen, offensichtlich beruht ja dieses System auf Vertrauen und gleichzeitig ist es unkontrollierbar. Das war so ein Urbild, das bei mir ganz deutlich war. Und 2012 dachte ich mir, es ist an der Zeit, wirklich mal in einer großen Fernseherzählung hinter diese Kulissen zu schauen. Mich hat interessiert, was passiert da wirklich? Und vor allen Dingen, wer sind diese Banker? Was treibt sie an? Und ich hatte ein sehr klares Gefühl, das kann nicht nur die Gier sein. Also wer sind diese Menschen und was hat das mit uns zu tun?
Was treibt einen Banker an? Ist es ein guter Serienstoff? Thorsten Zages, Sie sind Chefreporter beim Mediendienst dwdl.de und dabei auch immer wieder beschäftigt mit Fernsehserien. Ist das Wohl und Weh von Investmentbankern ein guter Stoff für Fernsehserien?
Im Fall von Bad Banks erweist es sich absolut als guter Stoff. Ich war bei der Premiere und habe auch schon alle 6 Folgen gesehen. Ich konnte gar nicht stoppen. Ich finde, es ist eine herausragende Serie geworden. Aber nicht nur, weil es in dieser Welt des Investmentbanking spielt. Lisa Blumenberg hat eben die Genese geschrieben. Ich glaube, die Serie ist deshalb so stark geworden, weil sie und die anderen Macher, Oliver Kienle als Head-Autor, Christian Schwocho als Regisseur, dann aber einen entscheidenden Schritt weitergegangen sind und das nicht zum eigentlichen Thema gemacht haben, sondern herausragende Charaktere erfunden haben, denen Fleisch und Blut gegeben haben. Man leidet mit ihnen, man freut sich mit ihnen und die Welt der Hochfinanz ist sozusagen die Folie, auf der das stattfindet. Das eigentliche Thema, der eigentliche Gegenstand sind aber zutiefst menschliche Urinstinkte, Ureigenschaften von Gier bis Machtstreben. Und das macht, glaube ich, die Stärke dieser Serie aus.
Der Dritte in der Runde ist Dr. Jonas Nesselhauf, Kulturwissenschaftler an der Uni Vechta. Sie haben sich wissenschaftlich eingehend mit dem Phänomen Fernsehserie auseinandergesetzt, haben jetzt im Vorfeld auch schon die Serie Bad Banks gesehen. Wie ist es für Sie? Sind es die Charaktere, die Sie interessieren oder auch der Stoff Hochfinanz, so wie er in dieser Serie dargestellt wurde?
Naja, stimmt natürlich, dass die Charaktere ganz zentral sind für so eine Serie und für das serielle Erzählen. Aber letztendlich ist es, finde ich, auch vor allem die Handlung, auf die es natürlich ankommt. Ich meine, das serielle Erzählen kann eben nun mal sehr gut horizontal jetzt mit einer solchen Fernsehserie wie auch Bad Banks sehr tief eine Geschichte erzählen, sehr stark Nebenschauplätze einbauen, die eben auch sehr, sehr wichtig sind. Und das Ganze macht das eben nochmal so gesellschaftlich relevant, diese Serie, weil es hier eben um ein Thema geht, die Finanzkrise und Lehman Brothers mag es 10 Jahre her sein, aber es ist ja dennoch ein Thema, das weiterhin aktuell ist, das uns bestimmt. Diskussionen über Boni, über die Ethik von Bankern, über die Regulierung von Investmentgeschäften sind ja weiterhin aktuell. Also das macht diese Serie, zeichnet diese Serie wirklich auch auf der Handlungsebene aus, nicht nur auf der Figurenebene.
Nehmen wir mal an, Zuschauer, Filmemacher studieren vielleicht nicht jeden Tag den Wirtschaftsteil der Tageszeitung. Warum interessiert man sich dann für Banker und ihr Schicksal, wenn das in Form einer Fernsehserie daherkommt?
Naja, zunächst mal ist es eine exemplarische Geschichte natürlich. Es ist sehr, sehr spannend, das in diesem gesellschaftlichen Kontext natürlich auch zu sehen. Und das serielle Erzählen hilft eben auch gerade nochmal, das eben auszubreiten. Wir haben hier zwar das gleiche Medium wie im Film, also das Thema der Finanzkrise, der Investment Banking-Geschäfte ist ja mehrfach schon im Film verarbeitet worden, meinetwegen in Wolf of Wall Street von Martin Scorsese oder in Adam McKay's The Big Short. Aber so ein Film hat eben eine begrenzte Zeit, 120 Minuten, und eine Fernsehserie hat eben einfach die Ressource Zeit und kann diese viel, viel stärker ausnutzen, auch wenn es das gleiche Medium ist. Dann kann hier viel mehr in die Tiefe gehen, kann hier Entwicklungen, Spannungsaufbau arbeiten und eben natürlich auch, und da sind wir bei den Charakteren, natürlich auch mit der Psychologisierung arbeiten.
Genau, und ich habe ja eben kurz sozusagen so einen instinkthaften Zugang beschrieben. Was wir aber gemeinsam mit Oliver Kiene und Christian Schwocho dann selbst herausgearbeitet haben oder selbst erfahren haben, war, wir haben einfach gemerkt, dass dieses Thema universal ist, jedenfalls das, was da drunter ist. Weil im Endeffekt geht es um den Wert von Menschen. Und dass jeder sich wertvoll fühlen will. Und die Finanzwelt, wo du vermeintlich jeden Tag 1:1 weißt, was du am Ende geleistet hast, wie viel wert du bist, ist so eine fast parabelhafte Welt für das, was wir selbst als Bedürfnis alle haben. Und was natürlich auch, was Herr Nesselhoff auch schon angedeutet hat, Figuren in ihrer Ambivalenz und ihren Widersprüchen stehen zu lassen. Das hat für mich auch sehr viel mehr mit meinem eigenen Erleben und mit dem Erleben der Welt zu tun heute.
Ist es bei Ihnen ähnlich, Herr Zages?
Absolut. Und ich habe das bewusst vorhin gesagt mit dem Thema, weil eine der großen Traditionen des deutschen Fernsehens, insbesondere des Öffentlich-Rechtlichen, ist ja der sogenannte Themenfilm. Das ist das, was man zum Beispiel jeden Mittwochabend im Ersten sehen kann. Und ich bin oftmals kein besonderer Freund davon, muss ich gestehen, weil ich dann sage, naja, wenn es so ein spannendes und wichtiges zeitgenössisches Thema ist, könnte man ja auch eine Dokumentation drehen. Wenn man sich aber für die Fiktionalisierung entscheidet, muss es ja einen Mehrwert geben, muss es sozusagen etwas geben, was in dem Reiz der Figuren liegt, in dem Besonderen. Und das haben viele dieser 90 Minuten meiner Meinung nach nicht so sehr. Und das ist die große Stärke einer Serie wie Bad Banks, dass sie sich eben nicht darin erschöpft, das Thema und die Finanzwelt erklären zu wollen. Man kann diese Serie dramaturgisch absolut als Zuschauer genießen, wenn man null Ahnung von Investmentbanking hat. Darauf kommt es nicht an. Das ist sehr gut, sehr authentisch recherchiert und macht die Serie damit umso attraktiver. Aber es geht eben um starke Charaktere, um deren Schicksale und Beweggründe. Und deshalb glaube ich, ist die Hürde für den normalen Zuschauer abseits der Investmentbanker nicht besonders hoch, das spannend und attraktiv zu finden.
Aber macht es sozusagen den Reiz für die meisten aus, eine spannende Geschichte in welchem Umfeld auch immer sich anzuschauen? Oder geht es schon auch darum, sich mit der Gesellschaft auseinanderzusetzen? Wir haben eben den Begriff gesellschaftliche Relevanz gehört. Also macht es einen Unterschied, ob ich jetzt eine Serie über die Hochfinanz sehe mit Typen, die vielleicht auch stärker polarisieren, als wenn es jetzt in einer Erziehungseinrichtung oder Ähnliches stattfindet. Also macht es schon den Reiz auch aus, sich mit seiner Gesellschaft und mit seiner Umwelt kritisch auseinanderzusetzen?
Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist erstmal nicht der äußere Selling Point für die Breite der Zuschauer, aber die meisten werden sich ganz schnell dabei erwischen, wenn sie eine Serie sehen, dass sie spüren, direkt oder indirekt, ob da noch ein bisschen mehr drin steckt in puncto gesellschaftlicher Relevanz. Sagt es etwas aus über die Zeit, in der wir leben, oder ist es einfach nur Unterhaltung, nur Zerstreuung? Und da merkt man schon, dass es ein immer größeres, insbesondere jüngeres, anspruchsvolles Publikum gibt, das eben diesen Mehrwert sehr schätzt und danach sucht und eben auch bereit ist, etwas komplexere Erzählungen mit politischen oder gesellschaftlichen Hintergründen als Binge-Watching-Vergnügen sich anzuschauen.
Binge-Watching ist, was viele Fans machen, viele Folgen einer Serie direkt hintereinander zu schauen. Trifft es auch auf Sie zu, Herr Nesselhoff? Schauen Sie sich Serien lieber an, die sich mit der Gesellschaft, vielleicht auch mit politischen Fragestellungen befassen? Es ist ja schon ein Spezialfall von Serie, über den wir hier reden. Also nicht die kommerziell erfolgreiche Serie, die seit 10 Jahren immer auf dem gleichen Platz läuft und in jeder Folge eine abgeschlossene kleine Geschichte, sondern es sind eben diese sogenannten High-End-Serien, die nach 10 Folgen vielleicht abgeschlossen sind oder nach 3 Staffeln und eben einen ganz anderen erzählerischen Anspruch haben.
Ja, auf jeden Fall. Aber was man vor allem, glaube ich, noch dazu erwähnen sollte, ist, dass es einfach schön ist, dass es so eine Produktion ist, auch im deutschen Fernsehen gibt. Also wenn Sie gerade angesprochen haben, auch, dass es eben jüngere Zuschauer gibt, die dieses horizontale Erzählen eben jetzt sehr bevorzugen, dann ist das eine Tendenz, die in den letzten 20 Jahren vor allem aus den USA kommt, wo diese großen Produktionen entstanden sind. Und in Deutschland hat das bisher so mittel funktioniert, aus verschiedenen Gründen, auch aus strukturellen Gründen. Aber es ist jetzt auch wirklich schön, jetzt so eine Serie zu haben, die viel von dem versucht, was die amerikanischen Serien erfolgreich macht, ohne diese aber eben einfach nur blind zu kopieren. Also wir haben hier jetzt eben auch eine Serie mit Bad Banks, die eine sehr, sehr spannende, auch schon Kinoästhetik an den Tag legt, die ein sehr, sehr gutes Drehbuch, einen guten Spannungsaufbau hat, die einen großen Ensemble-Cast hat, die auch namhafte Schauspielerinnen und Schauspieler vereinen kann, die an verschiedensten, auch sehr unterschiedlichen Drehorten aufgezeichnet wurde und so weiter. Das sind alles Aspekte, die wir bisher eigentlich vorwiegend so aus dem amerikanischen Fernsehen und Serien von The Sopranos bis dann hin zu Game of Thrones auch kennen. Und das ist eben schön, dass wenn sich sowas auch in Deutschland etablieren würde, ohne dass es eben einfach eine reine Kopie nur wäre.
Genau, und was Sie angedeutet haben, diese Art der filmischen Erzählung verlangt ja eigentlich ein anderes Ritual, ein anderes bewusstes Einschalten. Deswegen ist es sozusagen für das Free-TV, sag ich mal, durchaus eine Herausforderung mit den formatierten Sendeplätzen und eigentlich Fernsehen als Nebenhermedium. Das funktioniert mit dieser Art von Erzählung eben nicht mehr. Und deswegen ist das jetzt in unserem Fall wirklich auch das Tolle. Wir haben das ja für ZDF und Arte produziert als internationale Koproduktion, also die Fernsehpartner sind ZDF und Arte, dass die Serie komplett in der Arte und ZDF Mediathek zugänglich ist und die lineare Ausstrahlung auf Arte und in ZDF eben direkt hintereinander ist, so dass der Zuschauer wirklich alle Möglichkeiten hat, unterschiedliche Verbreitungswege zu nutzen. Also das ist wirklich ein Umbruch und bedeutet natürlich auch, dass die lineare Quote nicht mehr so aussagekräftig ist und aus guten Gründen weniger relevant wird.
Es gibt ja Leute, die behaupten, sie hätten das Zauberrezept von solchen sogenannten High-End-Serien längst durchschaut. Da gibt es irgendwie einen Anti-Helden in der Midlife-Crisis und der gerät in Berührung mit Sex und Drogen. Dann gibt es vielleicht noch eine Krankheit oder eine Depression. In dem Fall könnte man sagen, es ist das Nischenthema Bank. Drogen und Sex spielen auch eine Rolle. Es hat eben diesen Charakter von ein bisschen verrucht, beziehungsweise vielleicht auch gesellschaftlich nicht so ganz angesehen. Herr Nesselhoff, ist es so ein Schema, dass man über ganz viele Serien drüberlegen kann und sagt, das funktioniert schon?
Tatsächlich ja, in den letzten Jahren. Aber das muss ja natürlich gar nicht unbedingt negativ sein. Aber Sie haben völlig recht, es wurde schon sehr schnell gemauschelt, als es diesen Serienboom gab in den USA, der so vor 20 Jahren angefangen hat, so mit den HBO-Produktionen wie eben The Sopranos und The Wire. Und der dann schon sehr, sehr schnell übergegriffen hat und dann beispielsweise auch zu Formaten wie Mad Men oder Boardwalk Empire oder später The Americans geführt hat. Dieses Schema würde auf alle diese Serien anwendbar sein. Auch Breaking Bad zum Beispiel. Wir haben überall dann diesen Anti-Helden. Wir haben meistens auch dann zu tun mit irgendwelchen Konflikten, Intrigen. Wir haben auch sehr häufig eine gewisse Ära, eine besondere Epoche, die sehr exemplarisch oder die auch schon sehr krisenhaft ist. Also es scheint tatsächlich auch in gewisser Weise dieses Schema zu geben. Aber es kommt ja dann letztendlich auf die individuelle Geschichte an, die daraus erzählt wird. Und das würde ich eher als Qualitätsmerkmal dann in den Raum stellen, als ein solches Schema. Aber das ist auch nichts Neues für das Fernsehen. Ein solches Schema, das finden Sie auch schon eigentlich mit Beginn des Fernsehens. Theodor Adorno beispielsweise hat sich sehr kritisch über das Fernsehen zunächst geäußert und auch seine These war dann unter anderem, das Fernsehen ist zu Beginn durchaus innovativ, also es kann dann durchaus eine Serie geben, es kann durchaus ein Format geben, das eben dann sehr experimentell ist, das sehr spannend, innovativ sein kann. Aber da das ja immer auch einen kommerziellen Hintergrund hat, da es ja auch um zum Beispiel um Werbeplätze, um Einschaltquoten geht, wird es dann auch sehr, sehr schnell schematisch. Also dieser Vorwurf ist nicht neu, sondern dieser Vorwurf ist eigentlich in der Fernsehgeschichte auch schon sehr, sehr früh immer wieder zu finden.
Was man nicht vergessen darf, zumindest in dem Segment der High-End-Serien, ist, dass das, was Herr Nesselhoff gerade gesagt hat, natürlich sehr stark eine Ex-Post-Betrachtung ist, wenn wir den Luxus haben, fertige Serien zu analysieren und miteinander zu vergleichen. Ich würde grundsätzlich Macher davor warnen, anzunehmen, dass man mit einer Formelhaftigkeit den sicheren Erfolg erzielen kann. Darauf zielte ja Ihre Frage auch so ein bisschen ab. Wenn das so wäre, dann würden Menschen wie Shonda Rhimes, eine der erfolgreichsten Serienmacherinnen Amerikas, nur große Hits haben. Sie hat sehr viele große Hits, sie hat aber auch immer wieder Flops dazwischen gehabt und andere Serienmacher kennen das auch. Also ganz so einfach ist es nicht, diese Formeln anzulegen. Aber Herr Nesselhoff hat das ja auch gesagt, dass es sehr stark dann auf die individuelle Ausgestaltung, auf die Figuren, auf die Plots ankommt. Und das Zaubermittel oder gar, wie manche auch versprochen haben, die Zaubersoftware, die einem das sozusagen am Computer den sicheren Erfolg zusammenbastelt, die gibt's, glaube ich, bisher nicht und wird's wahrscheinlich auch nicht geben.
Also ich glaube auch überhaupt nicht an eine Formel, sondern vielmehr daran, dass man sehr bei sich sein muss. Man spürt sofort, wenn ein Programm irgendwas versucht nachzuahmen, diese Art von MeToo-Programm, die haben wir auch oft gehabt. Man ist natürlich in der Gefahr, also beziehungsweise man studiert ja die Programme, aber daran glaube ich nicht. Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Man muss immer sehr bei sich bleiben.
Ja, aber es ist einfach sehr, sehr spannend zu sehen, wenn wir über diese Formelhaftigkeit reden, dann zeigt das ja schon, welche Grundmuster in den letzten Jahren durchaus Erfolg hatten beim Publikum. Ne? Also es lässt ja schon eine Aussage zu, was das Publikum zu interessieren scheint, was funktioniert. Aber natürlich, wie auch Herr Zages völlig richtig gesagt hat, es gibt kein Grundrezept. Man kann nicht Anti-Held plus spannende Epoche und dann noch irgendwie gute Schauspieler zusammenmischen und das wird immer funktionieren. Nein, natürlich nicht.
Eine hohe Formelhaftigkeit haben wir dagegen auf den Regelsendeplätzen, also wenn das ZDF beispielsweise die 75. Soko macht, dann ist das natürlich relativ formelhaft und tatsächlich auch relativ berechenbar, dass eben ein bestimmtes Zuschauersegment, ein paar Millionen, vorwiegend etwas ältere Zuschauer, das gerne jeden Tag sehen. Soko jetzt nur mal als Pass pro Toto. Das ist aber ein völlig anderes Seriensegment, das natürlich auch seine Daseinsberechtigung hat. Wenn wir über High-End sprechen, ist es, glaube ich, mit Formelhaftigkeit nicht getan.
Warum Fernsehserien in Deutschland so erfolgreich sind, darüber sprechen wir heute im SWR2-Forum. Und wenn wir jetzt mal vorausschauen auf die Versuche, Anspruch und Erfolg zusammenzubringen. Ich glaube, Baran Booda war das, der Autor der ersten deutschen Netflix-Serie Dark. Der hat gesagt, alles, was in den letzten 15 Jahren erfolgreich war, sind Nischen-Stories gewesen in der Fernsehserie. Was erwarten Sie vom Serienjahr 2018? Was sind Ihre persönlichen Highlights? Alles Nischen-Stories und in der Gefahr, quotenmäßig unterzugehen?
Nein, keineswegs. Also ich bin da geschmacklich relativ breit aufgestellt. Bad Banks gehört zweifellos schon zu meinen Highlights 2018. Ich bin sehr gespannt auf My Brilliant Friend. Das ist eine italienische Produktion von Fremantle Media, gehört zur RTL Group. Die Verfilmung der Bestseller-Romane von Elena Ferrante, die ja weltweit, auch in Deutschland, wirklich die Bestsellerlisten anführt. Und das ist deshalb so spannend, weil es für HBO, den großen amerikanischen Pay-TV-Sender, gemacht wird und für die erste nicht englischsprachige Serie ist, die ganz normal in ihrer Primetime ausstrahlen werden. Nicht nur in Italienisch, sondern sogar im neapolitanischen Dialekt. Da merkt man also auch, dass immer mehr möglich wird, was vor wenigen Jahren noch vollkommen undenkbar schien. Dann bin ich sehr gespannt auf Parfum. Das ist auch während der Berlinale gerade vorgestellt worden. Also eine Neuauflage quasi, eine zeitgenössische Neuinterpretation des Patrick Süskind-Romans als Serie, macht die Konstantin Film mit einer jungen Autorin für ZDF Neo in Deutschland und international für Netflix. Also auch da eine Paarung, die es so vor kurzem noch nicht gegeben hätte. Und es gibt noch, glaube ich, ein halbes Dutzend weiterer spannender Projekte, das ähnliche Konstellationen hat.
Rob Blumenberg, ist für Sie mit Bad Banks das Beste schon vorbei in diesem Jahr?
Also wir freuen uns auf jeden Fall über diese gigantische, überwältigende Resonanz, die wir jetzt schon haben. Sowohl von der Presse als auch, unsere Serie ist ja international verkauft, wirklich nach England, nach USA, das wird demnächst veröffentlicht, weltweit. Das heißt, es ist für uns schon ein Riesenerfolg. Und das, was wir von den Sendern hören, die Abrufe in der Mediathek sind weit über Durchschnitt. Und das ist toll. Ich freue mich aber auf vieles, was da kommt. Ich war auch in dem Showcase von Parfüm. Das sah sensationell aus, wirklich gigantisch. Auch TNT macht eine Serie, die Christian Zübert als Regisseur macht, die auch einen ganz eigenen Ton hat, nach dem, was ich da so Sneak Preview-mäßig, Trailer-mäßig gesehen habe. Aus Deutschland sind da einige hochinteressante Programme, auf die ich mich freue.
Es sind aber natürlich auch nicht nur neue Serien, die starten, sondern wir können dieses Jahr auch noch sehr gespannt sein auf Fortsetzungen. Also Westworld zum Beispiel nach einem Jahr Pause soll jetzt im April in den USA fortgesetzt werden. Auch andere schon länger laufende Serien, American Horror Story, The Americans. Andere Serien gehen zu Ende, da ist es natürlich dann super spannend zu schauen, was passiert in der letzten Staffel. Wie schafft die Serie den Abschluss? Zum Beispiel House of Cards nach diesen Kevin Spacey-Kontroversen sollte jetzt noch eine finale Staffel dann ohne Kevin Spacey geben. Ich glaube aber sehr gespannt sein können wir auch wirklich auf Miniserien, die in den letzten Jahren immer wieder zugenommen haben. Also letzte Season war so ein bisschen Handmaid's Tale. Das ist eine große Überraschung. Oder auch sehr, sehr schön.
Geschichte der Dienerin.
Ganz genau.
Bei Telekom zu sehen.
Genau. Und da sind auch jetzt schon wieder Miniserien angekündigt. Also es soll zum Beispiel eine zu Howard's End geben. Also eine Verfilmung dieses Romans von E.M. Forster. Streamingdienste werden auch wieder Spannendes bringen. Also Netflix hat eine Serie angekündigt. Maniac mit Emma Stone und Jonah Hill. Amazon überraschenderweise bringt wohl erstmal nichts Neues. Da hat die Pilot Season nicht so funktioniert, wie sich Amazon das vorgestellt hat, aber Amazon hat auch da genügend Serien, wo sie fortsetzen und anknüpfen können.
So wird sich wahrscheinlich auch jeder seinen kleinen Favoriten oder sein Körbchen mit Lieblingsserien zusammenstellen. Allein aus den Aufzählungen ist schon klar geworden, wie groß die Bandbreite ist von Fantasy über Politserien, Science Fiction, was es alles gibt. Mindestens über 400 neue Serien pro Jahr allein aus den USA. Wer soll sich das alles anschauen?
Tja, gute Frage. Also generell, der Markt ist da für momentan für serielles Erzählen. Das Interesse ist so stark wie seit langer, langer Zeit nicht. Aber anschauen kann sich das natürlich niemand alles. Und ein Großteil dieser Serien, Sie haben es angekündigt, 400 allein aus den USA wurden jetzt vorgestellt im Herbst letzten Jahres in Cannes, dort bei dem großen Fernsehmarkt. Ein ganz großer Teil dieser Serien wird natürlich nicht, entweder nicht in Produktion gehen, also nicht über eine Pilotfolge hinauskommen oder nicht über eine erste Staffel hinauskommen. Das ist natürlich klar. Also wir haben momentan einen Boom. Wir haben momentan dieses vielbeschworene goldene Zeitalter, aber wir haben momentan halt auch einfach eine riesige Schwemme, die ein bisschen auch ein Verwaschen des Serienmarktes sein könnte.
Es ist eine total schwierige Situation, auch einfach mal wirtschaftlich gesehen. Die Erwartungshaltung, dass alles von allen gesehen werden könnte, ist natürlich längst schon unrealistisch geworden. Die Streaming-Dienste, insbesondere die großen Plattformen, brauchen natürlich einfach Volumen. Da gibt es ja Studien dazu, wie viel sozusagen die Nutzer erwarten. Und die Erwartungshaltung, so viel kann man sagen, ist sehr hoch, sehr anspruchsvoll, weil natürlich auch spannende, horizontal durcherzählte Serien, die schaut man eben mal sehr schnell am Stück, das berühmte Binge-Watching eben schon erwähnt. Und dann ist es auch schnell wieder damit vorbei und man braucht die nächste. Also insofern ist der Bedarf sehr hoch. Für lineare Sender aber wird es natürlich immer schwieriger, auch bei den steigenden Kosten, auf welches Pferd setze ich jetzt? Also was wird für mich der nächste große Erfolg oder die nächsten 2, 3 großen Erfolge, die ich im Jahr ebenso finanzieren und im Programm unterbringen kann? Das ist in der Tat eine immer größere Herausforderung.
Ist es da ratsam, möglichst viel Geld auf eine große Produktion zu setzen, so ähnlich wie das die ARD zusammen mit Sky bei Babylon Berlin gemacht hat? Ich glaube, der dänische Rundfunk macht es auch ähnlich mit sehr hohen Produktionskosten, aber dann vielleicht nur eine Serie. Ist das ein guter Tipp?
Es muss auf jeden Fall in die Richtung gehen. Anders ist es kaum vorstellbar. Und der deutsche Fernsehmarkt krankt ein bisschen daran, dass er einfach zu viel von allem versucht. Die großen Free-TV-Sender, insbesondere ARD und ZDF, gehen immer noch sehr stark gießkannenmäßig vor und darunter leidet dann die Qualität in der Spitze sehr oft, weil halt irgendwie der 90-Minüter oder die klassische Serienstunde ein klein wenig zu knapp finanziert ist, um wirklich Exzellenz zu erlauben, weil Exzellenz braucht eben Zeit, braucht auch mal ein wenig Trial and Error und das ist mit knappen Budgets und knapp gestrickten Drehplänen selten möglich. Das andere Extrem für Deutschland, Babylon, Berlin ist natürlich realistischerweise etwas, was sich jetzt nicht multiplizieren lässt. Sowas geht vielleicht einmal im Jahr, vielleicht zweimal im Jahr und ist immer eine wahnsinnige Kraftanstrengung. Aber es ist völlig klar, dass sich die Rahmenbedingungen verändern, weil eben immer mehr neue Player in die internationalen Märkte kommen, die dieses Finanzproblem so überhaupt nicht kennen. Netflix und Amazon haben relativ tiefe Taschen und können einfach mal ganz locker über Jahre den Budgetrahmen enorm hochtreiben. Und darauf muss man auch aus dem deutschen Markt heraus Antworten finden. Und eine sehr gute Antwort darauf ist eben nicht alles allein zu machen, sondern internationale Koproduktionen anzustreben. Da kann man dann die Last sozusagen, aber auch die kreative Entwicklung auf mehreren Schultern verteilen. Und jeder erzielt für ein halbwegs überschaubares Geld ein tolles Ergebnis, wenn es gut läuft.
Ja, ich finde das für den deutschen Fernsehmarkt auch sehr schwierig zu beantworten, Ihre Frage, Herr Umlauf. Weil wir in Deutschland, wie Sie auch schon angedeutet haben zuvor, sehr strukturell einen sehr, sehr starken Krimi-Schwerpunkt haben in allen Sendern, sei es Vorabendkrimi, sei es dann der sonntagabendliche Tatort, der zum Ritual wird. Aber der Krimi zieht nun mal und selbst eine Tatortwiederholung bringt noch eine gute Einschaltquote. Deswegen scheuen, glaube ich, auch gerade die öffentlich-rechtlichen Sender dann gerne auch mal ein bisschen Innovationen. Man hat das damals sehr schön oder eigentlich nicht wirklich schön, aber man hat das sehr gut gesehen beim Angesicht des Verbrechens, dieser von der Kritik hochgelobten, auch mit Preisen ausgezeichneten Krimiserie von Dominik Graf, die dann freitagabends in der ARD auf dem Sendeplatz der Tatort-Wiederholung lief und die offensichtlich nicht die erwünschte Einschaltquote gebracht hat. Auf jeden Fall wurden die letzten Episoden dieser, wie gesagt, hochgelobten Serie dann wirklich ins Nachtprogramm versendet. Deswegen ist das, glaube ich, gerade im deutschen Fernsehmarkt eine relative Gratwanderung zwischen solchen anspruchsvollen, kostspieligen Produktionen. Es ist vielleicht blöd zu sagen, dass das Publikum in Deutschland nicht dafür bereit ist, aber das Interesse scheint nicht immer so groß zu sein, wie man sich das vielleicht wünschen würde.
Also ich erlebe da im Moment ein absolutes Umdenken. Es ist wirklich auch ein bisschen, also gerade das Beispiel im Angesicht des Verbrechens, das ist eine verkürzte Darstellung zu sagen, das Programm war nicht erfolgreich, weil das lief schon sehr vor der ARD-Ausstrahlung erfolgreich auf Arte. Es gibt DVDs, es war auf Festivals. Und die Free-TV-Sender und öffentlich-rechtlichen Sender müssen auf der Höhe der Zeit bleiben. Und sie müssen auch Zuschauer dazu gewinnen, die sie schon verloren haben. Und dann muss man das Programm anders betrachten. In der Tat ist es mit Geld verbunden, was Thorsten Zages schon sagte. Es gibt den Zwang, aber vielleicht auch produktiven Zwang zu ungewöhnlichen Partnerschaften in Italien. Die Kollegen haben das schon länger vorgemacht. Da gibt es Koproduktionen zwischen Rai und HBO, also zwischen konkurrierenden Systemen. Und bei uns fängt das auch an. Das wird die Zukunft sein. Aber diese Art von Programm muss meiner Meinung nach im Free-TV empfangbar sein. Wir argumentieren ja, wie alle Serienfreaks, die wir sind und alle möglichen Abos haben von Streamingdiensten. Wir argumentieren aus einer sehr abgehobenen Position, weil ich glaube, die Digitalisierung in Deutschland ist noch eben gar nicht 100% erreicht. Viele Menschen haben kein Breitbandnetz, können das gar nicht empfangen. Also auch aus einem sozusagen gesellschaftlichen Zusammenhalt ist es wichtig, dass das Free TV da mitmacht und sich in dem Bereich engagiert.
Wenn Sie die Nutzer oder die Zuschauer ansprechen, würde ich gerne nochmal einen Schritt zurück machen zu der Attraktivität von Serien auch für Zuschauer. Also es wird ja in diesem Jahr auch einerseits Das Boot geben, Neuproduktion der Serie zu dem Roman von Lothar Günther Buchheim. Und es gibt auch die vierte Staffel von Weißensee. Gerade in dem Fall ist das Seriengucken auch sowas wie nach Hause kommen. Also man kennt sich aus, die Freunde und Figuren aus dem letzten Jahr sind auch wieder dabei. Also dieses Bedürfnis nach dem Seriellen, findet sich das dort wieder?
Natürlich. Also das ist das Haupterfolgskriterium von Serie. Je mehr Staffeln, desto erfolgreicher. Und Sie haben vorhin ja, Herr Nesselhoff, schon ein paar wunderbare Beispiele erzählt, wo wir alle uns auch bei dem einen oder anderen auf die nächste Staffel freuen. Es gibt Statistiken, die Netflix ist traditionell nicht sehr freigebig mit Daten, aber das ist zum Beispiel eine Statistik, die sie immer wieder mal veröffentlichen, wie viele Folgen von einer Staffel und wie viele Staffeln von einer Serie im Durchschnitt geguckt werden. Und natürlich ist das Erfolgskriterium auch für einen Streaming-Anbieter, je mehr, desto besser, je länger die dranbleiben, die Zuschauer, desto besser. Und das funktioniert mit sehr, sehr vielen Formaten offenbar ziemlich gut nach dem, was man so mitkriegt. Und das ersetzt, finde ich, auch mehr und mehr dieses klassische Kriterium der Massenreichweite, von dem Sie eben nochmal gesprochen haben, weil das eben für solche Anbieter nicht mehr notwendig ist, große Massen auf einen Schlag zu erreichen.
Irgendwo habe ich mal gehört, und das hat mich sehr beeindruckt, ein Satz eines klugen Menschen, der gesagt hat, die Nische von heute ist der Mainstream von morgen. Und das, finde ich, hat sich in den letzten Jahren absolut bestätigt.
Gibt es da auch Wechselwirkungen zwischen also den Erfahrungen von serieller Produktion, was funktioniert, was nicht funktioniert, was auch im Feuilleton gut aufgenommen wird und so weiter, und gesellschaftlichen Entwicklungen? Also ich denke daran, wenn man versucht, anspruchsvolles Erzählen in Serie noch mehr zu verankern, greift man dann in Zukunft auch umso mehr gesellschaftliche Entwicklungen auf, wie einerseits die Rolle von Frauen. In Bad Banks sind es jetzt zum Beispiel zwei starke Frauenfiguren. Bei anderen Serien, die auf der Berlinale vorgestellt wurden, konnte man das auch beobachten. Und zum anderen zum Beispiel Diversität. In der Amazon-Serie Transparent ging es um eine transsexuelle Hauptfigur. Also wird man das verstärkt beobachten, auch aus dem Bedarf heraus, die Fernsehserie noch mehr in der Gesellschaft zu verankern?
Ich glaube ganz stark. Man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, man sollte das nicht didaktisch sehen. Also Zuschauer reagieren meistens allergisch darauf, wenn sie das Gefühl haben, dass eine Serie oder ein Film ihnen irgendetwas beibringen oder sie zu irgendetwas erziehen soll. Das wäre, glaube ich, kein wünschenswerter Ansatz. Aber umgekehrt prägt natürlich jedes Stück Entertainment, jedes Stück Kultur, das wir wahrnehmen, ein bisschen unser Bewusstsein. Und es gibt im amerikanischen Umfeld noch sehr viel stärker als hier im Deutschen Studien darüber. Es gibt diese wissenschaftliche Richtung der Entertainment Education und da ist für viele Serien von den Simpsons bis zu Dr. House belegt worden, welche konkreten Wirkungen die haben, zum Beispiel auf Berufswünsche von jungen Menschen, zum Beispiel eben auf die Wahrnehmung von Genderrollen oder sozialen Zugehörigkeiten. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Stärke und auch eine große Verantwortung, der sich Serienmacher bewusst sein müssen. Also so wie halt manche deutsche Medizinprofessoren alte Dr. House-Folgen benutzen, um sie in ihren Vorlesungen zu zeigen, könnte ich mir vorstellen, dass in ein paar Jahren das ein oder andere Ethikseminar auch mal in Bad Banks reinschaut.
Ja, aber ich denke gerade die Frauenfiguren, wenn man sich das mal in der Geschichte der Fernsehserie jetzt der letzten Jahrzehnte vergleicht, das hat sich wirklich sehr, sehr stark gewandelt. Und wenn man sich das mal anschaut in den letzten Jahren, Serien wie Girls von Lena Dunham, die HBO-Serie, die ist gerade im vergangenen Jahr zu Ende gegangen ist, eine Amazon-Serie wie I Love Dick, The Good Wife, Figuren wie Claire Underwood, da haben wir wahnsinnig spannende, selbstbewusste, emanzipierte Frauenfiguren, die vor wenigen Jahrzehnten wahrscheinlich in dieser Form auch noch nicht denkbar gewesen wären. Also das ist eine wirklich sehr, sehr spannende Reflexion und Ausstrahlung hier von Fernsehserien, die wir jetzt in den letzten Jahren verstärkt wahrnehmen.
Das ist ja auch die Chance von Serie und ich glaube, das macht wirklich der Erfolg von Serie aus, dass du die Chance hast, Charaktere wirklich auszuloten und dass sie nicht in 90 Minuten eine sozusagen aus erzählerischer Erfahrung gespeisten Heldenreise machen, die mittlerweile auch vorhersehbar ist und sich falsch anfühlt. Sie haben eben auf die traditionellen Serien oder Frauenbilder in Serien angesprochen. Das war ja oft in den 90er, 80er Emanzipationsgeschichten. Eine Frau will nach oben, erbt ein Gestüt, frag mich nicht, Winzer-Dings und war vorher Hausfrau und wird dann irgendwie tolle Unternehmerin. Die modernen Serien sagen viel mehr oder zeigen viel mehr, du bist, was du bist, ob Mann oder Frau. Du stehst da mit deinen Widersprüchen und Abgründen und das ist glaubwürdiger. Ich glaube, indirekt ist das für den Zuschauer viel glaubwürdiger und hat viel mehr mit seinem Leben zu tun und macht die Figuren interessanter. Wenn man jemand kennenlernt, also darüber musste ich ganz viel nachdenken, kriegt man ja auch nicht ein Figurenprofil mitgeliefert mit irgendeiner Backstory, da kommt er her, da will er hin oder sonst was. Man steht da, man geht miteinander um, man erklärt sich nicht und ist auch, wenn man 20 Jahre zusammen ist, hat man immer noch viel aneinander zu entdecken oder lässt es eben stehen, wie man ist. Und so erlebe ich Charaktere in interessanten Serien, dass man sie nicht auserklärt und dass sie immer ein Geheimnis haben und da stehen und dass sie trotzdem nachvollziehbar und glaubwürdig sind.
Haben Sie da Signale sozusagen, was die Einkaufspolitik angeht, dass die Öffentlich-Rechtlichen da mitziehen? Also Nico Hoffmann von der UFA Fiction hat ja kürzlich gesagt, man muss sich nicht fürchten vor Netflix oder Amazon, weil eben die Konkurrenz belebt wird und auch die Öffentlich-Rechtlichen immer tiefer und risikofreudiger in diesen Wettbewerb einsteigen würden. Ist da der Wunsch der Vater des Gedankens oder haben Sie aus Ihrer eigenen Erfahrung, bemerken Sie das, dass sich da vieles bewegt jetzt?
Das kann ich bestätigen. Also, und ich würde mir wünschen, dass auch in der Medienberichterstattung, also gerade dieses Thema Quote, nicht so reflexhaft darauf berichtet wird. Man schaut am nächsten Tag in die lineare Ergebnis dieser einen Ausstrahlung. Die Gesamtbetrachtung einer Produktquote auf der ist sehr viel komplexer. Und man muss auch als Sender bestimmte Marken sozusagen, oder müsste das Ziel sein, mit einem Sender zu verbinden. Die Betrachtung ist da weitaus komplexer.
Ich würde gerne ein bisschen Öl reingießen in die Harmonie, weil ich glaube, die Frage, ob man Angst haben muss vor Netflix und Amazon, hängt sehr, sehr stark davon ab, was man macht und welches Geschäftsmodell man hat. Für Produzenten und für Geschichtenerzähler, die tolle Ideen haben, die brauchen sicher keine Angst zu haben, für die werden die Chancen größer denn je sein. Wenn man aber als Geschäftsmodell klassisches Free-TV hat, dann muss man sich tatsächlich jetzt etwas überlegen. Wenn wir in den US-Markt schauen, da haben wir dieselbe Problematik im Grunde, die wir eben für Deutschland besprochen haben, auf einer anderen Ebene, nämlich auf der Ebene, dass man noch 1 bis 2 Nullen hinten an die Zahlen dranhängt. Shonda Rhimes, die ich eben schon mal erwähnt habe, die Macherin von Serien wie Grey's Anatomy oder Scandal, ist gerade für $100 Millionen pro Jahr von Netflix weggekauft worden quasi, war vorher bei ABC im Rahmenvertrag. Ryan Murphy für ein Garantievolumen von $300 Millionen pro Jahr von Fox zu Netflix gewechselt, der Macher von American Horror Story, American Crime Story. Das sind Größenordnungen, da wird es für ein Haus wie Disney oder Fox sehr, sehr schwierig, mitzubieten, weil die einfach anders aufgestellt sind. Die können nicht sagen, wie Netflix das kann, wir machen die nächsten 10 Jahre mal keinen Gewinn, sondern investieren. Die werden ganz anders gemessen als traditionelle Medienunternehmen und sie können mit ihren linearen Free-TV-Sendern zudem auch nicht dieselbe kreative Freiheit bieten, die diese Top-Talente schätzen. Das ist also durchaus keine ganz leichte Situation. Und die Antwort darauf haben viele klassische Medienhäuser noch nicht gefunden.
Was würden Sie sagen, wie sieht die Fernseh- und Serienlandschaft in 5 oder vielleicht auch in 10 Jahren aus? Werden die inhaltlich immer weiter diversifizieren? Also wie Sie es eben gesagt haben, Frau Blumenberg, einzelne Figuren, du bist, was du bist. Also sozusagen die Gesellschaft immer breiter abbilden und dementsprechend auch das Serienvolumen immer noch weiter steigen. Oder wird es mehr zu einer Konzentration kommen? Sind die Öffentlich-Rechtlichen vielleicht dann auch sozusagen die Zweit- oder Drittverwerter? Und alles, was interessant ist, spielt dann im Grunde auf den kommerziellen Plattformen oder auf den Streaming-Plattformen? Welchen Ausblick würden Sie wagen?
Ich gehe davon aus, dass die Systeme weiter nebeneinander her existieren und sich gegenseitig anfeuern, dass es eine gute Zeit ist zum Geschichten erzählen und für serielles Erzählen. Und gleichzeitig muss jetzt aus Produzentensicht natürlich auch die Voraussetzungen weiter gestärkt werden. Diese Art der Projekte sind nur mit sehr hohen Investitionen und Vorinvestitionen, also von unserer Seite, von Produzenten zu stemmen. Man hat eine lange Zeit der Unsicherheit, kriegt man das Geld zusammen und so weiter. Da eine Planungssicherheit und eine Zuverlässigkeit hinzukriegen, das wäre sozusagen auf einer anderen Ebene sicherlich auch ein Ziel, was von der Politik auch nochmal unterstützt werden müsste. Und da gibt es ja gute Tendenzen. Aber es sind wunderbare Zeiten und ich bin froh, in diesen Umbruchssituationen, die natürlich auch immer zu Verunsicherung führen, aber Filme machen zu können. Ich finde es großartig.
10 Jahre Blick in die Zukunft traue ich mir nicht zu, also mache ich mal 5 Jahre. Die Video on Demand wird sich als Nutzungsmodell sehr stark gesteigert haben. Die großen Plattformen Netflix, Amazon, deutlich noch ausgebaut. Für den deutschen Markt würde ich mal sagen, dass wir dann nicht mehr über 1 bis 2 deutsche Produktionen reden, sondern zumindest über eine gute Handvoll oder vielleicht sogar hoffentlich etwas mehr. Im linearen Fernsehen sicherlich ein weiterer Rückgang der Reichweiten. Vielleicht wird sogar der ein oder andere kleinere Free-TV-Sender eingestellt. Das bietet aber die große Chance, dass die Sender mit ihrem kostbaren Gut Reichweite dann noch etwas sorgsamer umgehen und sich noch genauer überlegen, was sie damit anfangen und damit auch die Chance, dass der Anteil toller, herausragender Serien am gesamten Programmaufkommen sogar noch höher sein wird als heute.
Ja, ich denke auch, dass wir in Deutschland weiter verstärkt jetzt solche innovativen Serien wie es Bad Banks sehen werden, hoffe ich zumindest. Ich hoffe auch, dass das Öffentlich-Rechtliche da noch ein bisschen nachzieht, was die Mediatheken angeht. Die könnten noch ein bisschen gestärkt werden. Online First, was jetzt auch mit Bad Banks gemacht wurde, was das ZDF ja dann vor ein paar Jahren mit dieser Schirach-Serie schon mal probiert hat. Das sollte gestärkt werden, um einfach auch den Streaming-Plattformen ein bisschen was entgegensetzen zu können. Ich gehe auch weiter davon aus, dass Sender zusammenarbeiten werden und auch zusammenarbeiten müssen, um solche High-End-Formate finanzieren zu können. Was die Streaming-Portale angeht, würde ich das vielleicht ein bisschen differenzierter sehen, weil wir momentan schon so ein bisschen eine Abspaltung sehen. Disney zum Beispiel möchte sich jetzt zurückziehen und ein eigenes Streaming-Portal machen. Das heißt, die Gefahr besteht durchaus, dass man dann eben nicht mehr nur 2 oder 3 Abonnements braucht, sondern wenn man eben möglichst viel sehen möchte, dass man dann eben tatsächlich es noch neben Netflix und Amazon eben vielleicht auch noch Maxdome oder Disney oder eben noch für
Apple
das Sky.
Kommt demnächst
auch und noch. Apple kommt noch. Also das würde ich ein bisschen differenzierter sehen als Herr Zages, dass da besteht eine Gefahr. Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt.
Vielen Dank für das Gespräch. Das war das SWR2 Forum. Fortsetzung folgt, warum Fernsehserien in Deutschland so erfolgreich sind. Die Gäste waren Dr. Lisa Blumenberg von der Firma Letterbox Filmproduktion, Dr. Jonas Nesselhauf, Kulturwissenschaftler an der Uni Vechta und Thorsten Zages, Chefreporter beim Mediendienst dwdl.de. Die Gesprächsleitung hatte Carsten Umlauf.